Zum Pastor Wilhelm Busch kommt ein Mann aus der Industrie und sagt ihm: Herr Pfarrer, das ist eine schöne Sache, dass Sie die jungen Menschen zum Guten anhalten. Darauf hat Wilhelm Busch geantwortet: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann muss ich Ihnen sagen, dass ich mir davon nicht viel verspreche. In der Bibel steht, dass das Menschenherz böse ist von Jugend auf. Und da helfen, so glaube ich, Ermahnungen nicht allzu viel. Ich möchte etwas ganz anders. So, was wollen Sie denn? Fragte der Mann zurück. Ich möchte gern, dass diese Jungen Eigentum des Herrn Jesus werden und in Zeit und Ewigkeit Kinder Gottes sind. Das erkläre ich ihm. Ach, entgegnete er darauf, Herr Pfarrer, was sind denn das für Worte? Wir wollen doch mit den Beinen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich dachte, das ist eine gute Einleitung, wenn wir die Kinder verabschieden, nicht? Gott hat viel größere Pläne als einen guten Kindergottesdienst. Er möchte, dass die Kinder gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit. Das ist auf seinem Herzen. Und ich dachte, naja, vielleicht gehe ich mit euch nochmal ganz kurz zurück auf die Predigt von vor 14 Tagen. Die mächtige Geschichte von Ninive. Wer erinnert sich noch dran, Ninive? Ja, das war eine Sache, die ist mir durchs Herz gegangen, nicht? Gott war zornig auf eine große Stadt mit 120.000 Menschen, die nicht wussten, was rechts und links ist. Und je nach theologischer Auslegung sagt man, das waren nur die Kinder, dann waren das 600.000 Erwachsene. Eine riesen Gegend. Oder vielleicht waren das auch die ganzen Ungläubigen, dann wussten die auch nicht, was rechts und links ist. Eine riesen Gegend, wo man mehrere Tagesreisen reingehen musste, das hing damit zusammen, dass die ganzen Felder und die ganzen Versorgungen mit dabei waren. Heute würde man sagen, Berlin-Brandenburg, nicht? Die Brandenburger liefern die Rüben, die wir dann essen. Es war eine fantastische Geschichte, die sich etwa so 820, 850 Jahre vor Christi Geburt ereignet hatte, wie das Gericht Gottes über der Stadt stand. Und wie sich dann Jona schließlich nach vielen hin und her aufmacht, nach Ninive geht zu den Feinden Israels und wie sich die ganze Stadt bekehrt. Ehrlich, ganz genial. Vielleicht erinnert ihr euch noch so da, wo Ninive so gelegen ist, mitten im Irak. Da oben seht ihr das unter dem großen Wort Assyrien gelegen. Es war die Hochburg des Assyrischen Reichs. Hier habe ich es nochmal ein bisschen größer rausgeholt. An den Toren vom Tigris gelegen. Tigris umgrenzte die Stadt auf der einen Seite, machte sie fast so sicher, dass sie nicht eingenommen werden konnte. Und auf der anderen Seite gab es dicke Mauern, die die Stadt schützten. Ich dachte, das ist ähnlich gewesen wie vielleicht in den 50er Jahren hier in der Volksmission. In der Volksmission gab es im Wedding ein großes Zelt. Und da wurde Tag für Tag gepredigt. Und ganz viele Leute sind zum Glauben gekommen. Das war gigantisch gut. Und das war ja nicht das einzigste Zelt. Du erinnerst dich noch, den Gitarrenchor habe ich auch noch mit dabei. Da müsste man dich noch finden, wie du am Darm gezupft hast. Also wir können nachher mal gucken, ob wir dich da identifizieren können. Die haben Gott gelobt und gepriesen, wie wir das auch tun. Das war Erweckung hier in Berlin. Und das war nicht das einzigste Zelt. Das zweite Zelt stand da, wo heute das Europaständer steht. Und es gab in der Tagespresse ganzseitige Darstellung: Lahme gehen und Blinde sehen. Die Oberschwester vom Dr. Sauerbruch, sie war auf einem Auge blind. Sie kam aus diesem Gottesdienst raus und war geheilt. Und der große Sauerbruch fragte: Zu welchem Arzt sind Sie denn gegangen? Ich habe einen Mann kennengelernt, der war im Krieg verschüttet und sein ganzes Rückgrat war zertrümmert. Und dann haben ihm die nicht fromme Verwandtschaft gesagt: Gib mal Acht, du hast sowieso keine Chance mehr, geh doch mal dahin in dieses Zelt. Und er geht und stellt sich am Ende des Gottesdienstes, wo für Heilung gebetet worden ist, auf. Und vor ihm wurde eine blinde Frau geheilt. Und dann hat er gesagt, Gott, ich dann auch. Er wurde in einem Augenblick so geheilt, dass man am Röntgenbild nicht mehr feststellen konnte, dass die Knochen je gebrochen waren. Er hat seine Rente verloren. Er ist Schuldirektor geworden hier in Berlin. Und immer wenn du mit ihm ein bisschen näher zusammengekommen bist, hat er gesagt, Paul, du musst mich mal besuchen. Auf dem Speicher hängt immer noch mein Korsett, das ich ausziehen konnte, weil Gott mich geheilt hat. Das war wie Ninive pur. Da waren Dinge geschehen. Da gab es noch Taufen, die waren so wie hier. Das ist ein Berliner Schwimmbad. Das ist nicht nur bei Neujahr mal eben ganz kurz ein Becken hier aufgestellt und einen aus der persischen Region hier getauft, nicht? Das war schon gigantisch, aber was wäre das, wenn wir Sonntag für Sonntag solche Taufen hätten? Das Zelt am Zoo, hier haben wir es noch. Innerhalb von 2,5 Monaten haben über 4.500 Menschen sich in Geburtenbuch mit Adresse eintragen lassen. 1954. Ich habe dieses Geburtenbuch in der Hand gehalten. Ich habe gedacht, hey, das ist ja wie bei Ninive. Aber die Frage ist, ist Gott nicht an manchen Punkten so ganz anders, wie ihn wir manchmal besingen? Oder sind wir Menschen so komisch? Und dann bin ich in die Bibel gegangen und habe ein Buch ausgegraben, ein prophetisches Buch, das nur aus 3 Kapiteln besteht. Das Buch Nahum. Und da stehen sonderbare Verse drin. 2 habe ich mal rausgesucht. Und der eine ist in der Lutherbibel auch immer richtig fett beschrieben. Aber so 200 Jahre nach der Erweckung in Ninive musste Nahum Folgendes über Ninive ausrufen. Gott ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Ach, ich liebe, über diesen Vers zu predigen. Wir besingen diesen Gott, der gütig, der barmherzig ist, der treu ist, wie wir es gerade gemacht haben. Du bist treu, du bist würdig, du bist der große Gott, der sich ausstreckt zu uns, der die Menschen gerne in seinen Arm nehmen möchte. Und dann 200 Jahre nach dieser gigantischen Erweckung in Ninive sehen wir eine ganz andere Seite, die auch Gott beschreibt. Der Gott, der richtet. Den einen Vers, den würde ich gerne auf die ein oder andere Geburtstagskarte schreiben. Aber dann der zweite Vers, der hinterherkommt und dann fast die gesamten 3 Kapitel von diesem prophetischen Buch waren alles Gerichtsankündigungen über Ninive. 200 Jahre nach einer gigantischen Erweckung. Da schreibt er, doch mit einer überschwemmten Flut wird er ihren Ort oder ihre Widersacher ein Ende machen. Und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Das ist in der Lutherbibel dann nicht mehr fett gedruckt. Und genauso buchstäblich ist das in Erfüllung gegangen. Da kamen die Meder und die Babylonier und haben Ninive belagert. Sie waren reich, sie hatten alles, sie hatten Gold ohne Ende, so beschreibt es die Bibel. Sie waren das mächtige Volk und sie galten quasi als uneinnehmbar, diese Stadt. Die Assyrer wurden geschlagen und dann wurde die Stadt 2 Jahre lang belagert und man konnte sie nicht einnehmen. Und dann kam die Flut, der Tigris steigt hoch und lässt eine Stadtmauer zum Einsturz bringen. Wie es geschrieben ist, die Fluten kamen und haben es weggespült und die Stadt wurde dem Erdboden, wie es bei Nahum geschrieben ist, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und ich habe mich gefragt, was ist an dieser Sache falsch gelaufen? Ich lese immer, die Güte Gottes hat kein Ende. Ja, das will ich haben. Aber es gibt diese andere Seite, dass Gott gerecht ist. Und die Frage bleibt, wie spricht er Recht? Und Recht sprechen heißt auch, dass ein Gericht kommt, wenn man nicht entsprechend lebt. Er ist gnädig und gerecht. Ich habe mich gefragt, ob die Leute in Ninive sich über die Jahrhunderte, über die Jahrzehnte sich an die Segnung Gottes gewöhnt hatten. Sie waren reich geworden, sie waren bestens versorgt, sie hatten sichere Häuser, ihre Armee stimmte, es war alles scheinbar in guter Ordnung. Man hatte sich daran gewöhnt, ach, Gott ist gnädig. Ich glaube, vielleicht war das ein Ding. Hatte die Generation Buße zu viel Jona-Gene? Was meine ich damit? Wenn ich gerettet bin, bin ich am trockenen Ufer. Dann rede ich noch ein bisschen drüber und dann sage ich, ach Gott, gib mal Acht, du siehst das alles, mach mal was. Und ich lehne mich zurück. Warum soll ich predigen? Warum soll ich hingehen? Ich weiß es nicht. Konnten oder wollten die Folgegenerationen nicht hören? Wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, darf ich darüber predigen? Weil Ninive wurde trotz 15 Meter dicken Mauern, die 25 Meter hoch waren, trotzdem wurde Ninive eingenommen. Und ich frage mich, wenn ich in unsere Generation hineingucke, können wir von der Erweckung der 50er Jahre noch leben? Von diesen Geschichten. Gott schüttet sein Herz aus und lässt durch den Propheten sagen, wehe der mörderischen Stadt, der Stadt der Bluttaten, wie es andere übersetzen, die voll Lügen und Räubereien ist. Und von ihrem Rauben nicht lassen will. Ja, ich gucke auf Ninive, ich will gar nicht auf Berlin gucken, aber vielleicht ergeben sich in unseren Gedanken einige Parallelen. Es war eine Stadt der Lügen. So nach und nach hatte man sich in der Stadt wieder von dem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, entfernt. Und hat sich eigene Götter aufgebaut. Es gab den Gott Adad, das war der Wettergott und Sturmgott. In Nahum 1,3 wird ganz klar gesagt, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der ist der Wettergott, der bestimmt das Wetter. Aber man wollte den Reichtum mehren und hat sich einen eigenen Gott gemacht, dem man sagen konnte, okay, du bestimmst, wie das Wetter werden soll. Der reichte ihn nicht. Dann hat man die Göttin Ishtar, die Göttin für Sex und Krieg, sich erdacht. Hier in Berlin haben wir noch das Ishtar-Tor, weil Babylon hat das später wunderbar übernommen. Das ist das Höllentor, das in der Prozessionsstraße in Babylon gestanden hat. Die Rekonstruktion, die Außenkacheln sind original die Sachen von Babylon. Durch dieses Tor ist Daniel hindurchgegangen, auf dieser Straße ist er gegangen. Und wenn du ins Pergamonmuseum gehst, du kannst auf den Spuren Daniels noch gehen. Man schaffte sich ein Gottes Bild, wie man es selbst haben wollte. Das war die Lüge. Das war nicht so, ach, ich bin zu spät gekommen, weil mir der Bus weggefahren ist. Ich glaube, mit dieser Art der Lüge kann Gott noch einigermaßen umgehen. Solltest du nicht machen. Aber schlimm ist, wenn du die Lüge in die nächste Generation hineinträgst, dass du dein eigenes Gottesbild dir machen musst. Und der Gott reichte auch noch nicht, die beiden. Und dann wurde noch Nabu, der Gott der Weisheit und der Schreibkunst, noch ins Leben gerufen. Man baute sich und zimmerte sich seine eigene Götterswelt zusammen. Ich frage mich, ob in unserer Stadt nicht ähnliche Lügen grassieren. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum so viele deutsche Leute sich zum Islam bekehren. Und die Konvertiten sind manchmal die schlimmeren von allen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass eine Esoterikmesse so einen Sturm hat oder wenn die Sexmesse läuft, dass die Messenhallen proppend voll sind, dass die Litfaßsäulen voll sind von dieser Göttin des Sexes und des Krieges. Ich verstehe es nicht. Da ist ein Gott der Güte, der Freundlichkeit, der Langmut, der seine Hand ausstreckt. Wie geht es Gott durchs Herz, der uns wirklich in allen Dingen liebt, wenn wir fremdgehen in dieser Stadt, indem wir andere Götter an seine Stelle setzen? Und die größte Gottheit, die auch dort vertreten war in Ninive, ist der Gott des Reichtums. Wir sind ja versorgt. Wir dienen diesem Gott. Wenn ich die Bibel an diesen Stellen ernst nehme, dann wird mir Angst und Bange über unsere Stadt. Warum soll der unsere Stadt verschonen, wenn er Ninive nicht verschont hat? Darf ich darüber predigen? Ich glaube, ich muss das, weil ich ein Stück vom Herzen Gottes teilen will. Er sagt, ich strecke doch meine Hand aus nach diesen Leuten. Schlag doch in diese Hand ein. Es war eine Stadt voller Räuberei. Es gibt dieses wunderbare Bild vom Turmbau zu Babel. Da kann man eine Predigt draus machen, die ganz gigantisch ist, die für die Christen als Vorbild dienen könnte. Sie hatten Einheit der Sprache. Da habe ich das eh vergessen. Ha, war gestern Abend zu spät, wie ich es geschrieben habe. Eine Einheit der Sprache. Ach, wenn die Christen mal mit einer Sprache reden würden, das wäre gigantisch. Aber der eine redet katholisch und der andere freikirchlich und der Pfingstler kommt noch mit einer anderen Sprache dazu. Sie hatten gemeinsam ein Ziel, eine einheitliche Vision. Wusste ich gar nicht, wo das hier bei den Christen geht. Wir zanken uns lieber. Sie hatten eine starke Identität. Wir werden es schaffen. Und dann hat die ganze Gemeinde Amen gesagt. Sie hatten eine geniale Kommunikation, weil sie haben mit einer Sprache gesprochen. Sie sagen, wir schaffen das, wir schaffen das. Let's do it, we going, wir machen das. Aber sie hatten einen Fehler. Sie raubten Gott die Ehre. Die Bibel spricht darüber, dass Gott zu ihnen runterguckte und sagte, wenn ich jetzt nichts unternehme, es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Das zu diesem Haufen da. Und sie hatten den einen Fehler, sie haben Gott die Ehre geraubt. Ich schaue auf unser Berlin und ich frage, wie viel Ehre bekommt Gott? Wie viel Ehre bekommt Gott noch in unserer Stadt? Es gibt ein ganz einfaches Kriterium, wo man es dran messen kann. Wie viele Leute gehen heute in einen Gottesdienst, um Gott zu ehren, nicht um ihre Bedürfnisse zu befriedigen? Und wie viele gehen lieber zu Hause frühstücken, ausschlafen, Ich glaube, wenn du irgendwo sagen würdest, am Brandenburger Tor kriegt jeder, der um eine bestimmte Zeit pünktlich um 10 Uhr da ist, 50 Euro in die Hand gedrückt, da darf er sich für kaufen, was er will. Ich glaube, wir würden totgetreten werden. Erstens würde das kaum einer glauben, aber wenn sie es glauben, ich sage, du müsstest Umleitungen schaffen. Ach, dann könntest du mit viel weniger Geld schon hinkriegen. Aber wir schaffen es noch nicht mal, sonntags zu kommen und meine Füße abstimmen zu lassen, meine Knie zu beugen, damit Gott Ehre bekommt. Wir haben es vergessen in unserer Stadt. Es war eine mörderische Stadt. Rauben hat ja immer was mit Gewalt zu tun. Klauen kannst du so, aber mit Raub, dann hast du eine Waffe in der Hand. Deswegen wird Raub auch ganz anders bei uns bei Gericht behandelt. Diebstahl, naja, das kann auch immer zum Mundraub ausgelegt werden, aber wenn du mit einer Waffe ins Geschäft gehst und sagst Geld oder Leben, das ist dann Raub, da wird Gewalt ausgeübt. Eine Stadt, Berlin, wo um des Reichtums willen Menschen gemordet werden. Wo Blut vergossen wurde, um Reichtum anzuhäufen. Man ist sprichwörtlich über Leichen gegangen. Ich frage mich, in unsere Richtung gesprochen, wie sieht das in unserer Stadt aus? Ich mache mal es ganz ungewöhnlich für uns, unsere pfingstlerischen Kreise. Bewahrung der Schöpfung und Gleichverteilung des Reichtums spielt bei uns nicht die spielt schon eine Rolle, aber nicht die absolut dominierende. Aber ich frage mich manchmal, wie Gott darüber denkt, dass wir im Westen auf Kosten der dritten Welt leben. Ich frage mich manchmal, warum manche Leute in unserer Gesellschaft jetzt per Ethikbeschluss eine Grenze gesetzt kriegen müssen, dass sie nur 10 Millionen im Jahr verdienen dürfen, wie bei VW. Ich frage mich, was ist bei uns? Und dann wird der Leiharbeiter bedrückt. Wie wird mit unserem Reichtum in unserer Gesellschaft umgegangen? Da lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken, ihr Lieben. Und bei der Vorbereitung ist es mir ein Stückchen kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich habe ewig lange nicht mehr über dieses Thema gepredigt, noch ganz tief drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, es gibt auch wichtigere Sachen. Aber wie denkt Gott über einen VW-Manager, der nur mit 19 Millionen im Jahr zufrieden ist? Ich frage mich, was will er den ganzen Tag mit seinem Geld machen? Und ich sage euch, der hat nachher noch ein ganz anderes Problem. Wenn die Erben dann kommen, das kannst du bei der Familie von, na, lass mal, da kannst du sehen, die erschlagen sich deswegen. Wie gehen wir mit den Ressourcen dieser Erde um, um unseren Reichtum zu sichern? Er hat Zeiser gestern, wie wir von der Regionalen zurückgefahren sind, erzählte eine kleine Geschichte. Wir hatten so, wenn Männer alt werden, die gucken dann, wie war es früher, nicht? Dann sagt er, bei ihm in Hamburg, wie er noch in der Jugendleitung war, bekehrte sich die härteste Type von Zuhälterei, die es in Hamburg gab. Radikale Bekehrung, der Mann wurde frei. Und in seinem Fahrwasser dann auch einige von seinen Arbeiterinnen und unter anderem auch seine Frau. Und die Frau wurde dann angestellt in frommen Kreisen. Und dann passierte das, dass die Frau sich in einen anderen Mann verliebte. Das war absolut gegen jegliche Ethik, die man als Zuhälter hatte. An der Frau des Zuhälters vergreift sich keiner. Aber die Frau hat nicht gehört und darüber ist der Mann komplett zerbrochen. Er geht nicht mehr in Gemeinden. ihm ist Gewalt angetan worden. Und ich frage mich manchmal, wie viel Gewalttat ist in dieser Stadt, wenn wir Scheidungsraten von über 50% haben. Ich frage mich, wenn im Internet angeboten werden Möglichkeiten, Partnervermittlung für einen One-Night-Stand. Ich frage mich manchmal, was das gewalttätig an dem Gegenüber auslöst. Und ich glaube, hier müssen wir als Christen wieder Position betreiben. Ich saß vor Jahren mit Frau Vanjura, da war sie hier noch Bürgermeisterin von Reinickendorf, bei Teen Challenge am Begegnungstag. Naja gut, ich war offiziell, also saß ich mit ihr gegenüber und man plauscht dann über alles Mögliche, was den Bezirk angeht. Und dann erzählte sie von sich aus, dass sie in ihrem früheren Leben, wie sie noch keine Chefin dieses Bezirks war, da war sie Krankenschwester in Neukölln. Und sie sagte, sie war für die Betreuung auch der Frauen zuständig, die abgetrieben haben. Und sie sagte mir damals, seit diesem Zeitpunkt bin ich absolut gegen Abtreibung, weil ich habe gesehen, welcher Schaden bei den Frauen hinterlassen wurde, weil sie abgetrieben haben. Ich habe die Not bei den Frauen gesehen, weil ihnen Gewalt angetan worden ist, weswegen wegen der Geldsache, wegen der Lebensqualität, die sie vielleicht für einige Jahre einbüßen müssten, wenn sie das Kind zu Hause angenommen hätten. Die komischen Beispiele, wenn Vergewaltigung und Kind, deswegen Abtreibung, die will ich gar nicht als Schutzbehauptung hier reinbringen. Die meisten Abtreibungen laufen doch, weil es ums Geld geht, weil es um die Karriere, weil es um die politische Darstellung geht. Versteht ihr? Eine mörderische Stadt. Und an dem Punkt stehe ich dann und sage, Herr Jesus, aber was geht es uns an, die wir unterwegs sind, die wir vielleicht von Erweckung gehört haben, vielleicht in der Erweckung gestanden haben, wo sind wir? Und ich habe gedacht, na, vielleicht ist es so, es fängt mit uns an wie bei Helga, wir machen weiter wie immer. Dieses klassische Bild, wo der eine die Brücke macht und der andere schreit von Himmel, denk nicht drüber nach, warum sie hält, mach einfach weiter. Wir können uns entscheiden, ob wir einfach weitermachen wollen oder ob wir ins Herz Gottes wirklich hineingucken wollen. Was können wir tun? Und ich gehe noch ein Stück auf Berlin über, das habe ich gestern in der Regionaltagung gezeigt. Das ist ein Bild über die Religionsverteilung in unserer Stadt. Nur um den Herzschlag Gottes zu sehen. Ich habe uns einige Dinge genannt, die sowohl bei Ninive waren, wie Gott auch über Berlin sagen könnte. Hier ist eine Verteilung der Stadt von der Untersuchung über Berlin. Ziel der Untersuchung war zu klären, wie weit ist Berlin nach der Wende zwischen Ost und West zusammengewachsen. Und man hat festgestellt, es gibt nicht mehr den klassischen Ossi, es gibt nicht mehr den klassischen Wessi. Das ist 2013 sehr stark zusammengewachsen. Es gibt nicht mehr diesen riesen Unterschied zwischen Ost und West. Der einzige richtige Unterschied, den sie nachgewiesen haben, ist in dieser Karte verzeichnet, dass im Ostteil der Stadt an manchen Bezirken weniger als 10% der Bevölkerung noch einen kirchlichen Zusammenhang an evangelische oder katholische Kirche haben. Das kommt aus der Untersuchung raus, die Mauer besteht immer noch. Die besteht immer noch und die kann man daran erkennen, wie stark die Frommen im Osten sind oder wie sie im Westen sind. Und ich habe mich natürlich beim Betrachten dieser Karte gefragt, warum die ganzen Gemeindegründungen, die in den letzten Jahren in Berlin gekommen sind, in den letzten 20 Jahren, über 150 Gemeindegründungen, die sind fast alle in Stadtmitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und so weiter gelaufen. Warum sind so wenige Leute dorthin gegangen, wo die Menschen nicht mehr wissen, was rechts und links ist? Versteht ihr? Das Herz Gottes da drin. Eigentlich müsste er uns sagen, ich bin barmherzig, gütig und gerecht. Aber es ist eine Stadt voller Lüge, voller Raub und voller Gewalt. Und ihr Lieben, das ist das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Und ich habe gesagt, ich will das der Gemeinde teilen. Das Gericht wird kommen. Und wir werden daneben stehen und sagen müssen, ja, Berlin hat es verdient. So wie das Gericht in den Bombennächten gekommen ist, weil das Morden überhand genommen hat. Und die Frage bleibt für mich, Herr Jesus, was sollen wir denn tun? Wie war das nochmal mit der Jona-Geschichte? Da stand es auch so, Gott wird die Stadt vernichten. Und da sind Leute aufgestanden und haben sich zu Jesus bewegt. Und dieses Bewegen will ich nochmal so ausdrücken, auch das eine Wiederholung von gestern. Ich glaube, wir werden den Ostteil der Stadt oder Erweckung in dieser Stadt nicht mit Appellen, wo ich jetzt an euch appelliere, ihr müsst mehr Zeugnis sein, ihr müsst mehr verkündigen, ihr müsst mehr Traktate verteilen, in den Griff kriegen. Sondern ich glaube, wir als Christen, auch die wir Erweckung schon mal geschmeckt haben, wir müssen wieder lernen, uns die Füße vom Herrn Jesus waschen zu lassen. Das fängt damit an, dass ich mich vor Jesus beuge und sage, Herr Jesus, ja, ich bin ganz anderen Dingen nachgelaufen. Ich habe nicht mehr gefragt, was ist dir wichtig? Ich habe immer gefragt, was ist mir wichtig? Ich habe nicht gefragt, was macht dir Freude, sondern ich habe gesagt, Herr Jesus, ich hätte gerne an diesem und diesem und diesem Punkt gerne Freude, mach mal was für mich. Ich habe nicht gefragt, wie es dem Nächsten geht, sondern ich habe ihm gesagt, Herr Jesus, mir geht es momentan gar nicht so gut. Ich habe aufgehört zu fragen, Gott, wie denkst du? Ich habe mir die Bibelstellen rausgesucht, wo drin steht, er ist gnädig und gerecht und habe das auf Geburtstagskarten geschrieben. Aber die Frage ist, lasse ich mir von Jesus noch die Füße waschen, wo er mir wirklich sagen kann, wie er über mich denkt, dass er sagt, ich habe dich unheimlich lieb. Darf ich das? Du hast es vergessen über deinem ganzen Egoismus, mit dem du gelebt hast. Ich möchte es wieder lernen. Nicht so stolz zu sein, sondern dass Jesus kommen kann und kann sagen, Paul, darf ich dir die Füße waschen? Und das Gigantische bei dieser Sache ist, das war ja kein Schnelldurchgang. Ihr müsst euch vorstellen, da sitzt das ganze Jüngerbataillon und die hatten Schmutzfüße, weil die hatten keine Socken und die hatten Sandalen und die Gegend soll staubig gewesen sein zu dieser Zeit. Und vielleicht hat Jesus 11, 12 Mal das Wasser wechseln müssen, weil Petrus gesagt hat, mit der Brühe bitte nicht. Dann beugt sich Jesus und nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen und sagt, du bist mir alles wert, Paul, du bist mir alles wert. Und das inmitten in einer Krisensituation beugt sich Gott zu dir runter. Und dann geht er einen Schritt weiter, ihr lest es, ja, nachdem Jesus, das hat Zeit gekostet, er hat sich Zeit genommen. Vielleicht hat er den Jüngern noch was dazu gesagt. Der eine oder andere wird ja mal eine Fußwaschung miterlebt haben. Da beugt sich jemand zu dir, nimmt deine Füße in die Hand. Du hast gerade noch überlegt, ob du ein Loch im Strumpf hattest oder nicht, ob du dir die Füße vorher gewaschen hast. Aber die Jünger waren nicht darauf vorbereitet, die hatten Schmutzfüße. Das waren noch Stinksandalen. Dann fängt Jesus an und wäscht. Sklavendienst. Und sagt, hey, ich schätze dich. Du musst es schon zulassen, dass ich dich hochhebe. Und dann macht er was ganz Gigantisches und das möchte ich uns mitgeben, als ich glaube, als ein Rausrufen von Gott, dass er sagt, ich habe euch was in die Hand gegeben, mit dem ihr diese Stadt umkrempeln könnt. Ihr, die Erweckung geschmeckt habt, deren die Füße gewaschen worden sind, das ist für mich Erweckung. Ihr dürft gehen hinaus. Und dann ein Beispiel habe ich euch gegeben. Fangt wieder an, Füße zu waschen. Wie das jetzt bildlich aussieht, da musst du mal ins Gebet gehen. Das ist eine Hausaufgabe. Wenn ich dem anderen die Füße waschen will, ehrlich, ich schaue in sein Leben hinein. Ich schaue in sein Leben hinein. Das ist was ganz Intimes, ganz Privates. Wer irgendwo in den Hauskreis geht, ich empfehle mal eine Fußwaschung zu machen. Schaust zu dem anderen hin und sagst, ich gebe dir was von der Erweckung weiter, die Gott in mir ausgelöst hat. Ich gebe dir was von der Güte und Barmherzigkeit Gottes, die zur Umkehr führt, weiter. Du musst nicht im Gericht umkommen, sondern du kannst wie bei der Jona-Botschaft, du kannst neu anfangen. Ich glaube, Berlin wartet auf solche Christen, die bereit sind, das umzusetzen und wieder Füße zu waschen. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als der Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Glaube, Berlin braucht Erweckung. Und ich glaube, wir müssen unseren Fokus, warum wir als Christen leben, nochmal ganz neu überdenken. Es gibt Leute, die fürchten sich vor der islamischen Invasion. Ich fürchte mich vor dem Gericht Gottes, wenn keine Reaktion kommt. Aber es steht eben auch geschrieben, und das ist für die, die so unterwegs sind, gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis, wenn das Gericht kommt. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen, die sich haben die Füße von ihm waschen lassen. Ich predige viel lieber über diesen Vers, weil ich weiß, das eine ist ohne das andere nicht machbar. Aber ich würde mir gerne nochmal wünschen, dass Gott uns diese Gnade gibt, dass wir unseren Fokus nochmal wenden und wieder sein Herzensanliegen suchen. Er ist nicht daran interessiert, dass Berlin gerichtet wird. Er ist nicht daran interessiert. Er ist nicht daran interessiert, dass irgendein Sünder umkommt. Deswegen ist Jesus gekommen. Aber ich möchte heute hier stehen und sagen, Herr Jesus, erbarm dich über meine Person, die gefangen ist in ganz vielen eigenen Bestrebungen. Und lass mich deinen Herzschlag wieder für diese Stadt und für die Menschen entdecken. Ich würde gern mit euch beten, weil ich weiß keine andere Lösung. Ich will auch kein Riesenbrimborium machen. Derjenige, der an der Tür steht und sagt, sei mir Sünder gnädig, das ist schon ein Gebet, das gehört wird. Da muss ich nicht irgendwie eine Riesenshow abziehen. Aber ich hoffe, dass Gott was in unser Herz von dieser Ernsthaftigkeit hineingelegt hat. Die Zeit wird auslaufen. Wir haben derzeit viel Reichtum in dieser Stadt. Wir haben viel Sicherheit, sodass wir die Toren aufmachen können, dass Menschen sich sehnen, nach Berlin zu kommen. Wir haben so viel Überfluss. Aber bitte, bitte, hör den Herzschlag Gottes. Damit ist es nicht getan. Das ist nicht definiert. Der Segen kommt von ihm und das müssen wir ihm immer wieder sagen. Aber ich möchte die 50er Jahre wieder haben. Dass er groß wird. Dass er groß wird. Dass er wieder Ehre bekommt. Und dass das Gericht nochmal über der Stadt gewendet wird. Jede Generation muss sich neu bekehren. Meine Kinder und Kindeskinder können sich nicht dafür was kaufen, dass der Opa geglaubt hat. Oder der Vater. So möchte ich mit euch beten. Jesus, du bist gerecht. Ja, das stimmt. Und danach hätte ich auch Strafe verdient, weil ich mich um ganz andere Dinge gekümmert habe und es immer noch wieder tue. Dass mich andere Dinge umtreiben, die vielleicht gar nicht so auf deinem Herzen liegen. Dass ich immer wieder schweige und die nächste Generation deswegen vergisst, wer du wirklich bist. Dass mein Leben oft was anderes dokumentiert. Aber Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns als deine Kinder nochmal Gnade gibst, dass wir es zulassen, dass du uns den Schmutz von den Füßen wäscht, dass neues Leben wieder kommt. Ich bete für all die Älteren unter uns, die schon mal Erweckung geschmeckt haben, die müde geworden sind im Alter vom Körper her, die oft gedacht haben, das müssen die Jüngeren richten. Herr Jesus, dass du ihnen neue Kraft gibst, dass sie es nicht lassen können, von dem Heiland zu reden, der das Land heilt. Ich bete für all die, die jünger sind, die Lebensgestaltung vor sich haben, dass sie nicht falschen Göttern nachlaufen, sondern nach deiner Meinung fragen und nach deinen Wegen. Dass diese Stadt eine Veränderung erfährt. Großer Gott, sei uns gnädig und schenke Umkehr in unserem Leben und in dieser Stadt. Amen.